Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung. Ja, die Welt redet über einen neuen Friedensplan für Gaza. Wir alle haben die Bilder aus Washington gesehen. Der amerikanische Präsident Trump, der von einem historischen Tag sprach, der die gesamte Situation im Nahen Osten zum Guten verändern würde, hat sich dabei auch ausführlich gelobt. Wir werden das später noch einmal hören. Und es wäre wirklich gut, wenn es tatsächlich so käme. Doch nicht nur Daniel Gerlach, Chefredakteur des Nahostmagazins Zenit, der heute unser Gast ist, weist darauf hin, dass da diese merkwürdige Widersprüchlichkeit ist. Wie er sagt, Netanyahu klang in dieser selben Pressekonferenz so, als hätte er einen ganz anderen Plan im Kopf. Da gab es eine extreme Divergenz, so sagt er. Und in der Tat ist da dieser eine Satz, der tatsächlich aufhorchen lässt. Entweder lösen wir das auf die einfache Tour, das wäre uns das Liebste, oder wir lösen es auf die harte Tour. Aber wir werden es lösen. Was genau meint Netanyahu damit? Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Schön, dass Sie dabei sind.
Danke.
Ja, vor allem aber wollen wir heute mit Melody Sucharewitsch und Katrin Glatz-Buback sprechen. Was Sie beide berichten, ist so intensiv, dass es in diesem Teil der Sendung weniger um den Austausch von Argumenten gehen wird und schon gar nicht um gegenseitige Schuldzuweisungen. Es wird in Wahrheit nur um eines gehen. Es wird darum gehen, Ihnen beiden zuzuhören, und zwar ganz genau zuzuhören. Melody Sucharewitsch beispielsweise, die sich seit dem 7. Oktober 2023 intensiv um die Freilassung der Geiseln bemüht, hat ja heute gerade einen wichtigen Termin im Bundeskanzleramt. Als wir beide das letzte Mal miteinander gesprochen haben, da standen Sie auf dem Balkon Ihrer Wohnung in Tel Aviv und haben versucht, uns den Horror zu erklären, der über diese israelische Gesellschaft hereingebrochen war. Das war 3 Tage nach dem Massaker, 10. Oktober. Seitdem ist viel passiert. Ihr Mann kämpft mittlerweile in Gaza. Und ihren beiden kleinen Kindern muss sie regelmäßig erklären, dass sie nicht jedes Mal Angst haben müssen, zusammenzucken müssen, wenn jemand auf der Straße neben ihnen läuft, der Arabisch spricht. Was also hat all das mit der israelischen Gesellschaft gemacht? Katrin Glatz-Buback wiederum ist Kinderpsychologin. Schon 2-mal war sie in Gaza für Ärzte ohne Grenzen, kam erst kürzlich wieder zurück. Die Bombe, die am nächsten einschlug, sagt sie, war gerade mal 100 Meter weg. Das war im September 2024. Diese extreme Todesangst, berichtet sie, die ich dort bei Kindern und Erwachsenen gesehen habe, das ist es, was die Situation in Gaza so einzigartig macht. Ich habe das nirgendwo sonst auf der Welt jemals in dieser Form gesehen. Und da spricht eine Frau, die viel gesehen hat. Und sie berichtet in ihrem Tagebuch aus Gaza einen wirklich beklemmenden Text, der schon vor einiger Zeit in Buchform erschienen ist, von 2-Jährigen, die sich aus lauter Verzweiflung die Haare ausreißen. Andere Kinder, sagt sie, ziehen sich dagegen vollkommen zurück. Und das sind genau die, um die ich mir die größten Sorgen mache. Warum ist das so? Herzlich willkommen Ihnen allen. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Jeder musste da ein bisschen einen Weg gehen heute für diese Sendung. Und ich bin Ihnen sehr dankbar, dass das geklappt hat. Gleich zu Beginn aber sind wir verbunden mit Elmar Thewissen, der uns aus Amerika zugeschaltet ist. Und ich sehe dich, Elmar, vor der Skyline von San Francisco, wenn ich das richtig sehe.
Korrekt, richtig erkannt. Guten Abend in die Runde nach Hamburg.
Elmar, Trumps Gaza-Friedensplan, vielleicht einer der größten Tage, so hat er das selber eingeordnet, in der Geschichte der menschlichen Zivilisation. Eine übliche Übertreibung, aber wäre schön, wenn er recht hätte. Wie ist das in den USA angekommen und was ist die Idee?
Ja, der Plan gilt hier eindeutig als der vielversprechendste, den es seit 2 Jahren, seit dem brutalen Terrorangriff der Hamas auf Israel tatsächlich gegeben hat. Und deswegen nehmen den Plan erstmal alle sehr ernst. Es sind 20 Punkte, die beinhalten das, was wir am Anfang schon kennen, nämlich eigentlich, dass die israelische Armee sich ein Stück weit zurückzieht, dass innerhalb von 72 Stunden dann eben auch die Geiseln freigegeben werden, beziehungsweise auch die sterblichen Überreste der gestorbenen Geisel übergeben werden. Beinhaltet aber eben auch freien Abzug für die Hamas-Kämpfer und für alle anderen die Möglichkeit, sich zu einer friedlichen Koexistenz mit Israel zu bekennen und auf dieser Grundlage dann tatsächlich einen Gazastreifen zu erneuern, wieder herzustellen mit internationaler Hilfe, mit einer internationalen Schutztruppe. Und so steht es in diesem Vorschlag drin unter Punkt 19, auch mit einer möglichen Perspektive, wenn es eine Reform der palästinensischen Autonomiebehörde gibt, dass am Ende auch ein palästinensischer Staat in Frage kommt.
Das ist alles sehr viel und geht sehr, sehr weit. Und so hat Trump das eingeordnet. Wir hören einmal kurz rein. Da war richtig Euphorie.
Dies ist ein großer Tag, ein wunderschöner Tag. Möglicherweise einer der größten Tage überhaupt in der Geschichte der Zivilisation. Der ganze Deal, alles wird geklärt. Es geht um Frieden im Nahen Osten. Heute ist ein historischer Tag für den Frieden. Als mich viele der europäischen Staats- und Regierungschefs anriefen, sagten die meisten von ihnen, stimmt das? Sie schaffen Frieden im Nahen Osten? Das ist das Unglaublichste, was wir je gehört haben. Manche halten es für das Größte, was sie je gehört haben.
Manche halten es für das Größte, das sie je gehört haben. Historischer Tag, Frieden. Es gibt im Grunde kein Wort, das groß genug wäre, um das zu beschreiben. Und nochmal, wäre tatsächlich großartig, wenn es denn so käme. Was ist so historisch an diesem Plan, Elmar? Wer hat diesen Plan erarbeitet? Und was sind sozusagen die entscheidenden Punkte, um die es dann geht, wenn es um die Umsetzung geht?
Ja, der Plan ist deshalb, glaube ich, historisch, weil er eben beinhaltet, dass so etwas wie friedliche Koexistenz möglich sein soll, dass man Rahmenbedingungen schafft, die dem palästinensischen Volk eine Perspektive geben und gleichzeitig, und das ist natürlich extrem wichtig für Israel, Israel die Sicherheit garantieren. Und bei all dem haben nach jetzigem Stand auch die arabischen Staaten, die Anführer der arabischen Staaten zugestimmt, die allerdings auch immer zur Voraussetzung gemacht haben, dass am Ende zumindest eine Perspektive auf einen Palästinenserstaat stehen sollte. Interessant ist, dass wenn man den Plan mal neben das legt, was Präsident Biden, der Vorgänger von Donald Trump, Mitte 2024 vorgelegt hat, das kann man auch nachlesen, man kann es auch hören, Anthony Blinken hat am 14. Januar diesen Jahres das alles in einer Rede nochmal aufgelistet, weil man diesen Plan weitergegeben hat an die Trump-Administration. Also das meiste, was wir jetzt sehen in diesen 20 Punkten, steckte schon in diesem Plan, der aber unter Biden nie zu einem Punkt gekommen ist, dass man sich darauf verständigt hat, vor allen Dingen mit Benjamin Netanyahu. Und das sollte und könnte jetzt anders sein. So jedenfalls wünscht sich das Donald Trump.
Woran liegt das, Emma? Liegt das an diesem sehr besonderen Verhältnis zwischen Trump und Netanyahu? Ein Verhältnis, von dem, glaube ich, Daniel Gerlach, habe ich irgendwo gelesen, sagt, niemand in der Riege der Spitzenleute aus der Politik ist so sehr imstande, jemanden wie Trump zu lesen wie Benjamin Netanyahu. Niemand versteht den so gut.
Ja, deswegen gibt es, glaube ich, auch hier unterschiedliche Auslegungen dessen, was da wirklich drinsteht. Also viele hier in den USA, in den Medien kommentieren das so, dass Benjamin Netanyahu es geschafft hat, Donald Trump einige Zugeständnisse abzuringen, dass zum Beispiel die Frage, wie lang die IDF, also die israelische Armee, tatsächlich im Gazastreifen ist, wie viel Raum sie da besetzt, eigentlich zugunsten von Netanyahu geklärt worden ist. Auch einige andere Punkte, wo Benjamin Netanyahu sonst Schwierigkeiten hätte, das seinem Kabinett zu verkaufen, ohne dass die Regierung bricht in Israel, sind in den letzten Tagen noch abgeändert worden. Also hier sieht man schon, dass Donald Trump ein Stück weit seinen Plan noch für Benjamin Netanyahu verändert hat. Aber ich glaube, was man auch sieht, dass Netanyahu unter großem Druck steht, internationalem Druck. Es sind mehrere europäische Staaten, die den palästinensischen Staat anerkennen. Das heißt also etwas, was sich weltpolitisch verändert hat, erzeugt auch ein Stück weit eine Gelegenheit vielleicht für diesen Plan. Und nochmal, wenn die Beteiligten es wirklich ernst meinen und wenn die Hamas am Ende bereit ist, auch zuzustimmen, denn das, was da drin steht, ist nichts anderes als die Kapitulation, die totale Kapitulation der Hamas.
Ich würde, bevor wir gleich nochmal in die Details gehen, auch die Einschätzung von Ihnen, Frau Sucharewitsch, sehr interessieren, weil Sie ja auch als politische Beraterin arbeiten. Es geht heute hier nicht nur um Ihre persönliche Geschichte. Wir waren auch, glaube ich, sehr nah dran an Benny Gantz, dem ehemaligen Verteidigungsminister, der bemerkenswerterweise ja vor einiger Zeit Netanyahu angeboten hat, pass auf, lass uns das zusammenlösen. Lass uns versuchen, die Geisel nach Hause zu holen. Und ich helfe dir dabei, aus der Umklammerung dieser sehr extremen Minister rauszukommen, Smotrich und Ben-Gvir. Das sozusagen nur zur Einordnung. Wie schauen Sie da drauf? Halten Sie es tatsächlich für möglich, dass das passiert, was im Nahen Osten seit so langer Zeit fast unmöglich erscheint, endlich Frieden herzustellen?
Erstens haben wir im Nahen Osten überhaupt gar keine Alternative, als optimistisch zu bleiben und daran zu glauben, dass unsere aller Kinder irgendwann mal aufwachsen können ohne Angst, ohne Angst entführt zu werden, ohne Raketenterror, ohne dieses fürchterliche Bewusstsein, dass es Feinde gibt, Länder, Terrororganisationen, die dafür leben und dafür kämpfen, dass es unseren Staat, den einzigen jüdischen Staat auf der Welt, nicht mehr gibt. Also die Hoffnung muss sein. Und jetzt ist die Situation eigentlich so simpel, wie sie nie zuvor war. Wir brauchen ein einziges Ja. In dem Moment, in dem die Hamas dieses Abkommen anerkennt, sind innerhalb von 72 Stunden alle 48 Geiseln frei, die Lebenden und die Nichtlebenden, die den Eltern genauso wichtig sind, sie zurückzubekommen und sie zu begraben und damit ihre Familien sich von ihnen am Grab verabschieden können. Und der Rest wird peu à peu hoffentlich zu einer Situation führen, die für alle, für die Israelis, für die Palästinenser, ein Leben in der Tat in Normalität ermöglichen. Frieden ist für uns alle ein Konzept, das auch heute noch der größte Wunsch ist, der größte Traum, den man sich vorstellen kann. Aber für einen großen Teil der Israelis ist heute der Begriff Frieden verbunden mit zum Beispiel unserer Beziehung mit den moderaten arabischen Staaten, mit Marokko, mit den Emiraten, mit Bahrain, die längst anerkannt haben, dass es in ihrem eigenen Interesse ist, mit Israel zu kooperieren und ein offenes, normales Verhältnis zu haben, in sämtlichen Bereichen.
Auch die Saudis senden entsprechende Signale, ist auch sehr interessant.
Auch die Saudis, ja. Und leider Gottes, das ist ja das Tragische, eines der vielen tragischen Aspekte vom 7. Oktober, die Saudis waren kurz davor, die Beziehungen mit Israel zu normalisieren. Am Tag nach dem 7. Oktober, das ist gar nicht so bekannt gewesen in den Medien, hätte eigentlich der nächste Abraham Accords Summit erklärt werden sollen. Und natürlich ist das Timing kein Zufall, dass sich die Hamas ausgesucht hat. Es war ein sehr hoher jüdischer Feiertag, von dem sie wussten, dass alle Menschen zusammen sind in den Kibbuzim. Und es war eben kurz vor der Normalisierung mit Saudi-Arabien. Daran müssen wir festhalten, an dieser Hoffnung.
Melody sagte gerade, Herr Gerlach, es ist ganz simpel. Es war noch nie so simpel. Ein einfaches Ja genügt. Ist es tatsächlich so einfach? Ist es tatsächlich so simpel? Ist das sozusagen auch verbunden mit der Tatsache, dass die Hamas im Grunde dann zustimmen muss, sich selber aufzulösen, wenn sie das anerkennen?
Nein, damit ist es nicht erledigt. Und das ist, was wir hier diskutieren, ist auch kein Friedensplan, sondern es ist allenfalls ein Waffenstillstandsplan. Aber immerhin. Es ist das Beste, was auf dem Tisch liegt. Und ich glaube, da können auch alle einig sein. Das ist nicht so, dass die Hamas einfach Ja sagen muss. Es ist natürlich so, dass die Hamas mittlerweile, und das ist ein Unterschied zu dem, was wir in den letzten Monaten gesehen haben, eine Möglichkeit hat, ihre Interessen mit dem irgendwie zu verbinden. Das heißt, die Hamas-Führung hat freies Geleit angeboten bekommen. Und das haben wir ganz am Anfang, vor 2 Jahren ungefähr mal gehört. Das war in den Verhandlungen, die in Katar unter anderem geführt wurden.
Ein freies Geleit für die Hamas.
Für die Hamas-Führung. Und das ist natürlich
freies Geleit für die Leute, die für den 7. Oktober verantwortlich sind.
Ja, natürlich. Und es geht möglicherweise sogar um den Hamas, derzeitigen Hamas-Kommandeur, Ezzedine Haddad, von dem man annimmt, dass wenn er den Gazastreifen verlässt, was ich nicht weiß, ob er das tun wird, aber wirklich sagen wird, ich sterbe hier lieber als Märtyrer oder ich gehe. Aber das wäre die Symbolfigur natürlich, die diesen Auszug anführen müsste. Und deswegen hat man der Hamas hier eine Möglichkeit, ein Fenster geboten, was es vorher nicht gegeben hat oder was es nur sehr verklausuliert gegeben hat. Und es widerspricht auch eigentlich vollkommen der bisherigen israelischen Politik und auch der erklärten israelischen Politik. Und zwar nicht nur von Netanyahu, sondern, glaube ich, auch den großer Teil der israelischen politischen Elite teilt, nämlich die Hamas-Führung komplett zu töten. Und das ist eine neue Situation, beziehungsweise eine Situation, die wieder auf den Tisch gekommen ist. Man kann sich fragen, warum hat man das nicht vorher angeboten? Aber man muss sich natürlich auch fragen, hätte die Hamas diesem Angebot überhaupt zugestimmt? Was wir jetzt sehen, und da sehe ich, glaube ich, die große Divergenz, die Sie eben zitiert haben. Netanyahu hat heute, ich glaube, gestern Abend in Amerika oder heute in Israel, an sein eigenes Publikum gerichtet, seine Interpretation dieser Vereinbarung, dieses Plans nochmal präzisiert. Und da sagt er, ich bin nach Washington gegangen, ich zitiere jetzt aus dem Gedächtnis und nicht wörtlich, ich bin nach Washington gegangen und wir waren isoliert. Ich gehe zurück und jetzt ist Hamas isoliert und ich habe das Beste rausgeholt. Hamas wird aufgelöst, wird also dismantled, wird zerstört und Zahal, also die israelische Armee, bleibt in einem Großteil des Gazastreifens. Und das hat eigentlich mit dem, was in dem sogenannten Trump-Plan drinsteht und woher der kommt, welche Figuren da noch mitgewirkt haben, vielleicht können wir da gleich noch drüber sprechen, das findet sich darin nicht. Mhm. Und wenn Herr Tevinson von der Anerkennung, von der Zustimmung der arabischen Staaten spricht, das ist richtig, dass die muslimischen Staaten, kann man so sagen, also die arabischen Vertragsstaaten, und dann gab es auch noch die Türkei, Indonesien, Pakistan, die sich geäußert haben in einer Erklärung und gesagt haben, dass sie das begrüßen. Aber deren Interpretation ist auch eine andere. Denn die sagen, das alles muss eine palästinensische Eigenstaatlichkeit, eine palästinensische Selbstbestimmung mit beinhalten. Und davon finden wir nichts in dem, oder sehr, sehr vage, was Herr Tevinson gesagt hat, in dem Trump-Plan. Und wir finden davon schon gar nichts, im Gegenteil, in dem, was Netanyahu gesagt hat, sowohl in Washington als auch in seiner letzten Erklärung.
Ich möchte Ihre Hebräisch-Kenntnisse nicht bezweifeln, aber ich muss Sie korrigieren, denn was Sie gerade gesagt haben, was Netanyahu heute gesagt haben soll an sein eigenes Publikum, stimmt einfach nicht.
Das Wort ist Berofetzor. Also er hat gesagt, in der Mehrheit, in dem großen Teil des Gazastreifens.
Nein, es stimmt einfach nicht.
Entschuldigung, aber er hat es auf Hebräisch so gesagt.
Genau, also, ich habe das Video gesehen, das wurde mir auch von der Redaktion geschickt. Das Einzige, was er dort sagt, ist, dass die Hamas jetzt endlich isoliert ist. Entweder sie nehmen dieses Abkommen an, legen die Waffen nieder, befreien die Geiseln, der Krieg ist vorbei, wir fangen an aufzubauen, in die Zukunft zu blicken, oder wir fahren mit dieser Operation jetzt fort, die Hamas militärisch zu besiegen. Und das ist ja in unser aller Sinne, dass die Hamas jetzt wieder klarer isoliert ist, als sie es vielleicht noch vor ein paar Wochen war, als ihre Starvation-Kampagne so gut funktioniert hat.
Starvation-Kampagne? Also
es gab vor einigen Wochen eine Kampagne, und damit bringe ich leider die Diskussion direkt ins schwierige Herz.
Ein vollkommen anderes Thema, aber
es ist ein anderes Thema. Wir können auch gerne ein Komma hinsetzen und es später fortsetzen.
Sollten wir unbedingt gleich diskutieren.
Ja, machen wir gerne so, aber es ist wirklich so, Herr Gerlach, weil wir ja alle dasselbe wollen. Wir wollen,
ich kann einmal noch mal verstehen, wo ihr Dissens jetzt genau an dem Punkt ist.
Ich sage es Ihnen ganz einfach. Ich sage es Ihnen ganz, ganz, ganz klar. Es ist kein Dissens. Ich beschuldige die Hebräischkenntnisse von Herrn Gerlach, und das ist eigentlich ein Kompliment für Sie, weil dass Sie ein bisschen Hebräisch sprechen, finde ich bemerkenswert. Aber was Sie gerade gesagt haben, was Netanyahu heute seinem Volk gesagt haben soll, stimmt einfach nicht. Er hat nicht gesagt, wir bleiben im Gazastreifen. Es gibt zwei Aspekte, was die Präsenz der IDF im Gazastreifen betrifft. In dem Moment, wo das Abkommen angenommen wurde seitens der Hamas, sollte das der Fall sein, wird peu à peu mit der Demilitarisierung der Hamas zieht die IDF stückweise ab. Eine Sache bleibt und bleibt um Gottes Willen, um unsere Kinder zu schützen, die an der Grenze zum Gazastreifen leben. Und das ist dieses Sicherheitsperimeter. Das heißt, dass ein Kilometer an der Grenze zum Gazastreifen mit IDF-Präsenz bleibt. Der kürzeste Weg zwischen Gazastreifen und der nächsten israelischen Stadt, Sderot und einige der Kibbuzim, sind knappe 700 Meter, sogar 500 Meter. Mhm. Das heißt, um sicher zu sein, dass die Kinder dort wieder ruhig schlafen können und die Familien überhaupt wieder zurückziehen, trotz des Traumas des 7. Oktober, kann nur bestehen, wenn die IDF diesen kleinen, lächerlichen Kilometer präsent bleibt.
Auf die Gefahr, dass wir jetzt ein bisschen zu sehr ins Detail gehen. Sie wollen also gerade mir sagen, dass es eine falsche Übersetzung ist, dass Netanyahu in seiner Rede gesagt hat, Zahal bleibt im Großteil des Gazastreifens bestehen.
Ja.
Das sagen Sie, dass das nicht richtig ist.
Eindeutig.
Nehme ich zur Kenntnis.
Gerne.
Ich bin nicht Ihrer Meinung, und ich glaube, das ist auch keine Frage von Hebräisch-Kenntnissen, sondern okay, aber das können wir jetzt
nicht. Wir setzen uns nach der Sendung hin mit dem Video, und ich übersetze es Ihnen Wort für Wort.
Jetzt reden wir darüber, was ist der Perimeter, in dem die israelischen Streitkräfte bleiben. Das sind drei Stufen, drei verschiedene Stufen des Rückzugs und eine sogenannte Pufferzone, die den gesamten Gazastreifen rundum einschränkt.
Der Perimeter ist nur der.
Und zwar die Grenze nach Ägypten und die Grenze zu Israel. Über den Seeweg können wir dann nochmal diskutieren. Was er seinem eigenen Publikum verkauft, ist, von diesem Perimeter aus können wir, das sind, wie gesagt, haben wenige Kilometer, wenige hundert Meter, jede Militäroperation führen, ohne dass wir überhaupt den Panzer da reinschicken müssen. Das heißt, die militärische volle Kontrolle über den Gazastreifen bleibt in israelischer Hand. Das können Sie nicht in Zweifel ziehen, weil das ist das, was er, das hat er sogar auch in Washington gesagt.
Aber schreiben Sie denn den Israelis ab, die Fähigkeit, sich nach dem 7. Oktober gegen den nächsten 7. Oktober zu verteidigen?
Jetzt reden wir über ein anderes Thema.
Was kann denn gegen diesen Sicherheitsperimeter sprechen,
der ja nicht Gebrauch ist,
wenn es keinen Angriff gibt?
Schauen Sie, wir versuchen ja gerade, glaube ich, irgendwie zu verstehen, wo liegen die Differenzen, wo liegen die verschiedenen Interpretationen und wo liegen die Quellen
von
Problemen und Dissens, oder? Die es gibt. Und die Übergabe des Gazastreifens an dieser Plan Internal Security Force, eine interne, multinationale, auch von Palästinensern unterstützte Sicherheitstruppe, die dort aufgebaut werden soll, die kann nicht die Sicherheitsverantwortung von Gaza übernehmen, weil die israelische Armee de facto die Sicherheitsverantwortung und die Kontrolle über den Gazastreifen behält. Im Idealfall ist das eine Sicherheitsverantwortung. Aber was wir derzeit gesehen haben, wie diese Regierung mit dem Gazastreifen vorgegangen ist, muss man damit rechnen, dass der Krieg, dass die militärischen Aktionen mit ihren dramatischen Zahlen von zivilen Opfern jederzeit wieder losgehen können, weil sich die Regierung das Recht vorbehält, das zu tun. Und da sehe ich ein großes Problem.
Können Sie sich vorstellen, wenn die Hamas demilitarisiert ist und nicht nur die Hamas, sondern auch Islamic Jihad und alle anderen Terrororganisationen, die den 7. Oktober nicht nur durchgeführt haben, sondern uns seither Tag für Tag versprechen, dass sie es wieder tun werden und wieder tun werden, noch während wir immer noch 48 Geiseln dort haben. Welches Szenario? Wenn die weg sind, stellen Sie sich vor, unter dem Israel auch nur irgendeinen Grund der Welt hat, im Gazastreifen einzumarschieren und weiter die Terrorinfrastruktur der Hamas zu zerstören, die ja dann durch das Abkommen und die Demilitarisierung zerstört worden ist.
Gut, dieses Szenario können wir beobachten, was in der Westbank passiert. Da gibt es keine Hamas-Herrschaft, da gibt es auch keine Herrschaft im islamischen Dschihad. Die Besatzung in der Westbank ist ein solches Szenario. Auch da können wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen.
Nein, das hat das eine mit dem anderen zu tun.
Also Entschuldigung, aber welches Szenario wir uns vorstellen können, wie die israelische Regierung...
Moment, lass uns bitte nicht jetzt so in dieses Detail und in die Szenarien rein. Ich würde gerne Elmar Thewissen noch mal fragen, der die ganze Zeit zuhört und mal nickt und mal nicht nickt.
Aber lächelt.
Elmar, ist genau das Thema, über das wir jetzt schon wieder sprechen? Die verschiedenen möglichen Interpretationen dieses Friedensplans, von dem Trump sagt, das ist historisch. Ist möglicherweise der Schlüssel, den wir brauchen, um endlich Frieden im Nahen Osten herzustellen.
Ja, hier liegt, glaube ich, das Problem. Ich kann nicht beurteilen, was Netanyahu gesagt hat oder nicht. Aber dieser Plan, wie er da steht in den 20 Punkten, ist ja eine Seite oder zwei, kann man relativ einfach lesen. Und es fehlt an kompletter Unterfütterung. Es ist völlig unklar, ab welchem Zeitpunkt denn der zweite Schritt des Rückzugs der IDF dann erfolgen sollte oder der dritte und wann es dann am Ende diese Pufferzone ist. Es wird nicht unterlegt, wann der Punkt erreicht ist, dass die Terrorinfrastruktur zerstört worden ist. Ursprünglich stand in dem Plan nur was von Entwaffnung. Netanyahu hat es geschafft, dass eben reingeschrieben wurde, ja, bis ins Kleinste hinein, die ganzen Tunnel müssen zerstört werden, die gesamte Infrastruktur des Terrors im Gazastreifen. Es ist völlig unklar, ab wann denn eine zivile Autorität, sprich ein Expertenrat gewissermaßen mit palästinensischer, aber auch internationaler Unterstützung, da ist vielleicht auch von Tony Blair als dem Chef dieses Rates die Rede, beaufsichtigt von einem Friedensrat unter dem Vorsitz von Donald Trump. Also es ist alles recht vage formuliert und es fehlt bis auf die ersten 72 Stunden jede Zeitreferenz. Also es ist völlig unklar, wann, was, wie passieren soll, wer eigentlich kontrolliert, ob es dann irgendwann umgesetzt ist. Und ich glaube, der größte Knackpunkt, der wurde vorhin ja schon genannt, ist am Ende die Frage, ist denn die Perspektive eines Palästinenserstaates realistisch? Für die arabischen Länder ist das Voraussetzung dafür. Und Benjamin Netanyahu hat immer gesagt, auch am Freitag noch bei den Vereinten Nationen, es wird keinen Palästinenserstaat geben. Israel wird das nicht zulassen. Er käme auch in Schwierigkeiten mit seinen Regierungspartnern. Also es ist tatsächlich jetzt von jedem das rein zu interpretieren, was man mag. Die Frage ist, gibt es einen Donald Trump, der bereit ist, das Stück für Stück mit Inhalten zu unterlegen und auch durchzusetzen durch Druck aus den Vereinigten Staaten?
Ich würde gerne Katrin Glatz-Brubak, die darum gebeten hat, Sie zu duzen, Katrin, weil sie einen norwegischen Hintergrund hat und man sich in Skandinavien prinzipiell duzt, dem komme ich natürlich gerne nach, und die Kinderpsychologin ist und die Professorin ist für Psychologie und die sich eigentlich mit sozusagen Politik in dem unmittelbaren Sinne gar nicht so sehr beschäftigt und auch darum gebeten hat, sozusagen das nicht großartig kommentieren zu müssen. Dennoch würde ich Sie gerne fragen, oder dich gerne fragen, Katrin, an dem Punkt. Du hast Kontakt zu Menschen in Gaza. Wenn die jemanden wie Trump vom ewigen Frieden sprechen hören, wie kommt das dort an, angesichts des Horrors, über den wir hier reden?
Ja, ich habe spätestens vor einer halben Stunde eine Meldung gekriegt von einer Freundin von mir, die in Gaza lebt. Und sie hoffen nur noch, dass dieser Frieden kommt, dass die Waffen schweigen, dass sie nachts ins Zelt zu Bett gehen können, ohne den Hijab anzubehalten, weil sie befürchten, dass sie während der Nacht entweder sterben oder flüchten müssen. Sie wünschen sich, meine Kollegen wünschen sich, dass sie morgens zur Arbeit gehen können.
Ihre Arztkollegen?
Meine Arzt- und Psychologenkollegen, ja.
Die die Arbeit eingestellt haben, ne? Wir haben gerade vorhin über Ärzte ohne Grenzen gesprochen. Sagen, ja, ist zu gefährlich, geht nicht mehr?
Wir haben nur in Gaza City, also Stadt, eingestellt. Genau. Aber zum Beispiel an dem Nasser-Krankenhaus, wo ich auch zweimal gewesen bin, da machen wir weiter, so gut es geht. Und meine Kollegen wünschen sich nur, dass sie morgens zur Arbeit fahren können und sich sicher fühlen können, dass ihre Kinder am Nachmittag noch am Leben sind. Denn heute geht das nicht. Die sind total erschöpft. Die sind total am Ende ihrer Kräfte und wünschen nur, dass sie endlich wieder, ja, halbwegs ein normales Leben leben können.
Das heißt, Fragen wie Zwei-Staaten-Lösung, eigener Palästinenserstaat, das spielt da gerade alles gar keine Rolle. Weil es ums nackte Überleben geht.
Ja, meine Kollegen, die Patienten, die ich getroffen habe, die Kinder, die sind alle in einem extremen Überlebensmodus, wo sie, der Alltag geht jetzt damit, sich Sorgen zu machen, ob man überlebt, ob Menschen, die man lieb hat, überleben, wo sie Wasser herkriegen sollen, wo sie Essen herkriegen sollen. Und sie haben nicht die Kraft, viel über Politik zu denken. Sie wünschen sich nur, dass der Frieden kommt.
Du hast es gerade erwähnt, Nasser-Krankenhaus. Das ist das Krankenhaus, das vor einigen Wochen, vielleicht können wir die Bilder einmal zuspielen, traurige Berühmtheit erlangt hat, weil es bombardiert worden ist. Da sehen wir diese Situation. Was ist da passiert? Kannst du das einmal für uns nochmal erklären? Das gerne mal verstehen.
Ja, das ist, sind jetzt Bilder von der Treppe vom Haupteingang vom Nasser-Krankenhaus. Da stand ein Journalist oben auf der Treppe, weil man da gut...
war ein ganz bekannter Punkt, um zu berichten, weil es sozusagen Netzempfang gab und auch gleichzeitig ein Übersichtspunkt sozusagen.
Genau.
Und dann kommt die Bombe.
Und während er eben filmt, kommt die Bombe. Mhm. Wie immer, wenn eine Rakete einschlägt, laufen Leute dazu, auch meine medizinischen Kollegen, um zu sehen, eben, was sie machen können. Dann kommen noch zwei Angriffe sehr schnell dahinterher und 22 Menschen sterben in diesem konkreten Angriff. Das ist mein Krankenhaus. Meine Kollegen, die sind jetzt meine Helden geworden, weil sie... Sie sind auch Opfer dieses Krieges. Mhm. Sie haben alle flüchten müssen. Sie haben alle ihr Haus verloren. Die allermeisten haben Familienmitglieder verloren.
Hast du selber Kollegen verloren, sterben sehen?
Ich hatte das Glück, dass meine Kollegen, mit denen ich am nahesten gearbeitet habe, noch am Leben sind. 13 von den Ärzte ohne Grenzen Kollegen sind gestorben. Insgesamt sind es ja 1723 Hilfsarbeiter, die in diesem Krieg umgebracht worden sind. Ich persönlich bin so gesehen geschont geworden. Ja. Aber es ist auch so, jedes Mal, wenn mein Telefon piepst, weiß ich nicht, ob das eine Todesnachricht ist oder nicht. So schlimm ist es geworden und es gibt wirklich kein sicherer Ort im Gazastreifen.
Und ist es zutreffend, dass du selbst sozusagen deiner Familie gesagt hast, kann sein, dass ich nicht zurückkomme?
Als ich das erste Mal fuhr, habe ich meinen Kindern Abschiedsbriefe geschrieben. Wir hatten lange diskutiert, ob ich überhaupt hinfahre. Es ist eine aktive Kriegszone, da ist ein Risiko damit verbunden. Aber wir haben zusammen entschlossen, dass ich fahre. ganz einfach, weil jemand fahren muss. Und ich bin eben so gesehen ein Glückspilz. Ich habe eine Ausbildung, wo ich weiß, dass ich helfen kann. Ich habe eine Erfahrung. Seit 10 Jahren mache ich das und weiß, dass ich das irgendwie in solchen Bedingungen arbeiten kann. Ich habe Gott sei Dank einen Kopf, der das irgendwie verkraftet. Und das fühlt sich wie eine Verpflichtung an, zu fahren. Aber klar, ich hatte Angst. Und ich habe gedacht, ich kann nicht reisen, ohne Ihnen irgendwie ein paar Abschiedswörter zu geben.
Wir gehen gleich tiefer rein. Das ist auch die Idee dieser Sendung heute und würde das wirklich gerne mal erfahren. Unermessliches Leid wirklich auf beiden Seiten. Und das haben wir heute hier sozusagen repräsentiert. Mit beiden Gesellschaften macht das Dinge, die man sich nicht vorstellen kann. Sie haben das auch als Psychologin sehr genau beschrieben. Aber ich würde vorhin noch gerne einmal die politische Ebene sozusagen zu Ende bringen. Die Hamas. Welche Rolle spielt die Hamas, nach dem, was Sie dort erlebt haben, im täglichen Leben? Wie mächtig sind die noch? Welchen Einfluss haben die noch? Wie viel Krieg können die noch führen? Wie viele Waffen haben die noch? Welche Bedrohungen sind die noch?
Also wenn ich in Gaza bin und arbeite, ist mein Fokus hundertprozentig auf die Kinder und die Eltern, mit denen ich arbeite. Ich habe keine Hamas-Soldaten gesehen. Ich weiß nicht, was für eine Kraft sie haben, noch haben oder nicht haben. Ich versuche, das Leiden, was durch diesen Krieg diesen Kindern zugeführt worden sind, zu beheben. Ich versuche, Kinder Hoffnung noch zu geben, dass es eine Zukunft gibt. Ich versuche, ihnen zu helfen, weiterzuleben, wenn sie das Allerschlimmste erlebt haben. Denn alle Kinder bei uns im Krankenhaus waren so nah an Bombeneinschlägen dran, dass sie entweder Beine verloren haben, einen Arm, große Brandwunden haben.
Da sehen wir dich, ne, bei der Arbeit.
Ja, das ist...
Gibt es dann das, was man braucht? Medizin, Medikamente, Gerätschaften, Strom, ganz simplen Dinge.
Es fehlt dann alles. Also wenn wir morgens uns getroffen haben und eben diskutiert haben, so wie sieht der Tag aus, oben auf der Agenda stand immer, was fehlt heute. Es fehlt an Verbände, es fehlt an Medizin, es fehlt an sterile Handschuhe, es fehlt an allem.
Warum die Seifenblasen? Was hat es mit den Seifenblasen auf sich? Das ist nicht einfach nur ein Spielzeug.
Nee, das ist es nicht. Auf Englisch nenne ich sie Hope Bubbles, weil wir damit, also es sieht spielerisch aus, ist es ja auch einerseits. Das sind Kinder, die sind stark, stark traumatisiert. Sie sind unter konstantem Stress, konstante Lebensgefahr. Und das kennen wir ja alle, wenn wir super gestresst sind, atmen wir sehr hoch oben in der Brust. Das gibt ein Biofeedback an unserem Körper, dass eben Gefahr da ist. Stresshormone gehen hoch, Muskeln werden angespannt. Und diese Kinder können nicht entspannen. Sie können kaum schlafen. Sie sind in konstante, so nahe Panik-Situation. Aber wenn man richtig durchatmet, beruhigt sich das Nervensystem. Das ist jetzt kleine Maria, die wir gerade gesehen haben, die eben schwere Brandverletzungen an den Beinen hatte und nur geschrien hat. Jedes Mal, wenn sie uns im Krankenhaus gesehen hat, hat sie geschrien vor lauter Angst. Denn sie hat diese Verbindung gemacht zwischen die Schmerzen, Raketenangriffe und eben Krankenhaus. Und ich weiß, wenn ein Kind in so einem Zustand ist, dann stoppt auch ihre ganze Entwicklung. Alles das, was ein Kind lernen soll, lernen sie nicht. Das heißt, wie mit anderen Menschen umgehen, das heißt, Impulse zu widerstehen, das heißt, Gefühle zu behandeln, planen, denken, all das wird gehemmt. Also es hat jetzt nicht nur was zu sagen, wenn sie gerade eben, was sie jetzt erleben, sondern für ihre ganze Zukunft. Und mit so ängstlichen Kindern wie Maria Atemübungen zu machen, manche schaffen es vielleicht, ich schaffe es nicht. Es ist sehr, sehr schwierig, weil sie eben so angespannt sind. Aber wenn man Seifenblasen bläst, dann muss man richtig Luft holen, um die wirklich so durchs Zimmer fliegen zu lassen. Und das ist ja auch für mich ein schöner Augenblick, wenn eben Kinder wie Maria, die nur ängstlich waren, die nur geschrien haben, die dann langsam lernen, man kann besser atmen, man kann spielen. Und Gerade in diesem Fall hat Maria dann zum ersten Mal seit 4 Monaten gelächelt. Und ich weiß, das hat natürlich für sie jetzt in dem Moment was zu sagen, was hat auch was für ihre Zukunft zu sagen.
Elmar, wir reden sofort weiter mit dir in San Francisco, aber ich muss an der Stelle Melody einmal fragen, wie erklären Sie Ihren Kindern, was da passiert? Wie nehmen Sie Ihren Kindern die Angst, von denen Sie sagen, die gehen auf die Straße, die hören Arabisch neben sich und die zucken zusammen. Die erleben ein Leben, das permanent darin besteht, halbe Nächte, ganze Nächte irgendwo in einem Bunker zu verbringen. Wie geben Sie denen sowas wie Zuversicht und Optimismus, den man ja braucht, um irgendwie weiterzuleben?
Wissen Sie, die Wahrheit ist, ich bin so nah an den Geiselfamilien und den Kindern der Geiselfamilien und da auch die so vielen Kinder, die entführt waren mit 3 Jahren, mit 5 Jahren, mit 8 und nach Monaten befreit wurden, dass ich bei meinen Kindern immer denke, in was für einem Luxus sie leben. An die Raketen, sie wissen, was sie zu tun haben, wir rennen in den Bunker. Schlimm ist es nachts, wenn ich sie aufwecken muss und dann noch dazu mit ihnen alleine bin, weil mein Mann in der Reserve ist und die Kinder kaum einschlafen konnten aus Angst, dass sie nicht wissen, ob sie ihren Vater noch mal wiedersehen. Dann schlafen sie endlich und dann weckt die Sirene sie auf oder ich und muss sie runterreißen, um rechtzeitig auch noch mit Hund und Hase in den Bunker zu kommen. Aber trotzdem denke ich mir, mein Gott, die sind nicht im Süden aufgewachsen.
Also Sie haben erzählt, Sie sagen Ihren Kindern dann, das sind die guten Raketen.
Ja.
Was sind gute Raketen? Im Gegensatz zu schlechten
die
Raketen.
Die guten Raketen ist der Iron Dome. Mhm. Denn auch im Bunker, auch unterirdisch, sind die Explosionen teils so laut und so schlimm. Mhm. Vor allem beim Angriff aus dem Iran, als es ja unglaublich Tausende an Tonnen an ballistischen Raketensprengkörpern gab. Dass es viele Momente der Todesangst gab, wo meine Kinder mich gefragt haben, ob wir jetzt sterben und wo ich keine Antwort hatte. Aber ich kann ihnen immer nur sagen, wir haben eine starke Armee und sie beschützt uns und wir haben die guten Raketen, den Iron Dome. Und das, was ihr jetzt hört, ist die Zerstörung der guten Rakete von der bösen Rakete aus dem Iran, aus dem Jemen, aus dem Gazastreifen, aus dem Libanon. An Fronten fehlt es leider nicht. Aber immer wieder denke ich an diese Kinder aus dem Süden, die den 7. Oktober miterlebt haben, die teilweise vor ihren Augen gesehen haben, wie ihre Mutter erst vergewaltigt und dann abgeschlachtet wurde, die selber entführt wurden und von der Hamas, von den Eltern auseinandergerissen wurden, alleine in irgendwelchen terroristischen Händen im Gazastreifen waren, wie die Bibas Kinder, diese beiden wunderschönen Jungen, Gingy, der 9 Monate alte Ariel und sein Bruder Kfir, die danach von der Hamas im Gazastreifen blutrünstig ermordet wurden und bis heute ein Symbol sind für alle Kinder. Wissen Sie, mein Sohn ist Gingy und es vergeht kein Mal, wo er nicht am Flughafen an dem Poster von dem kleinen Kfir vorbeigeht und sich hinsetzt auf den Boden und weint, weil er sich so mit ihm verbrüdert fühlt und weil er weiß, mit 9 Jahren, dass dieses Baby nicht mehr lebt, weil die Hamas ihn umgebracht haben. Einfach nur, weil er ein jüdisches Kind ist in seinem eigenen Staat. Aber again, und diese Kinder im Süden, was sie erlebt haben, was die entführten Kinder erlebt haben, die heute langsam wieder zum Leben kommen, aber teilweise immer noch ihren Vater nicht zurückhaben, weil er immer noch im Gazastreifen ist. Und dass sie davor 15 Jahre lang kein Leben hatten als normale Kinder vor dem 7. Oktober, weil die Hamas ab dem Moment, wo sie den Gazastreifen sozusagen als eigenen Staat geschenkt bekommen hat von Israel 2005 und diesen Putsch gegen die Fatah durchgeführt hat, angefangen hat aus diesem Gazastreifen, anstatt eine kleine Oase, ein Singapur zu machen, einen Terrorhub und angefangen hat, Raketen auf den Süden zu schießen. Und diese Kinder, und das werden Sie als Psychologin verstehen, haben kein normales Leben, keine normale psychologische Entwicklung, weil sie von klein auf nicht mal auf die Toilette gehen, ohne zu wissen, ob sie es rechtzeitig in den Bunker schaffen, weil die eben nur 7 Sekunden oder 15 Sekunden haben und nicht so wie wir in Tel Aviv 1 Minute, um in Sicherheit zu kommen. Und lassen Sie mich nur den Punkt abschließen. Ich finde es bemerkenswert, was Sie für eine wichtige Arbeit leisten mit den Kindern. Es gibt kein Kind auf der Welt, das so eine Situation erleben darf. Und jedem Kind, dem geholfen werden kann, muss geholfen werden. Und ich träume, wünsche mir den Tag, an dem die kleine Maria aus Gaza mit der kleinen Yahel aus Be'eri die mit 3 Jahren entführt wurde, aber heute lebt und sogar ihren Papa vor wenigen Monaten wiederbekommen hat, dass sie irgendwann mal miteinander sprechen können und dass sie eine bessere und eine schmerzfreiere Zukunft erleben. Aber all das funktioniert eben nur, wenn wir es schaffen, Extremisten, die Hamas, die Terroristen aus dieser Region zu vertreiben.
Und ich finde, nach 2 Jahren, die wir dieses Thema diskutieren, auch hier schon oft gesessen haben, das zu diskutieren, glaube ich, ist es Zeit, mal ein bisschen in den nächsten Schritt zu denken. Glauben Sie nicht, dass die israelische Armee, dass der Staat, in dem Sie leben, dem Sie angehören, dessen Politik Sie verteidigen, dafür verantwortlich ist, was diesen Kindern passiert ist, über die wir gerade gehört haben? Ich versuche wirklich nicht, die emotionale und die geopolitische Dimension hier unnötig zu vermengen. Sie haben jetzt gerade groß ausgeholt und alle möglichen Dinge da reingepackt. Aber ich frage es nicht wirklich.
Was ich gerade über meine Kinder erzählt habe?
Ich frage es nicht. Nein, Sie haben dann angefangen.
Sehen Sie das mit Sarkasmus?
Sie haben dann angefangen. Ich sehe das überhaupt nicht mit Sarkasmus. Im Gegenteil. Sie fangen dann angefangen mit Iran und Fatah und der Geschichte der Hamas. Mich interessiert wirklich genuin und ich spreche jeden Tag mit Israelis. Jeden Tag.
Ich arbeite
mit Israelis. Ich frage mich, ob Sie diesen Reflex, wenn man Ihnen das zeigt, dass Sie sofort auf das Leid der Israelis, auf das Leid, auf die geopolitische Situation, auf die Aussichtslosigkeit der Lage Ihres Landes, in der Sie sich befinden, Ihrer Meinung nach, sofort überschwenken und sich, oder ob Sie sich auch wirklich mit der Situation im Gazastreifen auseinandersetzen und sich fragen, wer dafür verantwortlich ist, was dort passiert. Die 100.000 Vertriebenen, die 10.000 Toten, die schätzungsweise 18.000 Kinder. Es muss doch irgendwann der Moment der Reflexion einsetzen. Und ich weiß, dass der bei vielen Israelis schon lange eingesetzt hat. Aber auch bei Ihnen. Nicht einfach zu sagen, das ist tragisch, was da passiert und jedem Kind muss geholfen werden, sondern aufzuhören, das zu tun, was dort tagtäglich getan wird. Ich meine, das möchte ich jetzt nicht als Provokation, sondern als wirklich genuin.
Ich versuche
an Sie ranzukommen, weil ich mich frage,
ziehen
da einen Vorhang auf?
Ich möchte Ihnen ganz, ganz offen antworten. Um Gottes Willen, Herr Gerlach. Sie werfen mir gerade vor, dass ich die Frage von Herrn Lanz beantworte, der mich fragt, wie ich meinen Kindern diese Situation erkläre und wie die Kinder in Israel mit dem Trauma des 7. Oktober umgehen. Und Sie werfen mir vor, was mir einfällt, nachdem ich das höre, diese Frage zu beantworten. Dann frage ich Sie, wie voreingenommen können Sie denn sein, um nirgendwo die Menschlichkeit und die Hoffnung zu suchen, sondern bei dieser Obsession des Bashings zu bleiben und im Endeffekt, bis Sie nicht auf dem Tablett serviert bekommen, dass Israel der Aggressor ist und dass Israel die größere Gefahr in der Welt ist als der Iran, sind Sie nicht zufrieden. Aber ich sage Ihnen eine Sache und ich sage es Ihnen ganz klar. Sie sprechen von Verantwortung. Die Verantwortung nehmen wir sehr ernst, nehme ich persönlich sehr ernst. Und ich trauere um jedes einzelne palästinensische Kind, das heute nicht mehr lebt. Die Verantwortung, Herr Gerlach, trägt einer und einer alleine. Und das ist die Hamas. Denn wir haben aufgehört damit, unsere eigenen Kinder dafür zu opfern, damit andere Kinder nicht sterben. Wir wollen nicht, dass sie sterben. Und die IDF tut mehr als jede Armee auf der ganzen Welt, um dafür zu sorgen, dass Zivilisten evakuiert werden, dass sie in Sicherheit kommen und damit auch über den Überraschungseffekt der Hamas gegenüber verzichten. Also militärischen Preis dafür zahlen, unsere eigenen Soldaten sterben dafür, dass Zivilisten davor gerettet werden können. Dass 12 bis 18 jetzt in Khan Yunis Feldkrankenhäuser aufgebaut werden, erstmal, in denen die kleine Maria und andere behandelt werden können, wenn davor 85% der eigentlichen medizinischen Einrichtungen im Gazastreifen von der Hamas als Terrorinfrastruktur missbraucht wurden. Wenn erst vor ein paar Tagen die Hamas es wagt, UNO-Hilfskonvois anzuschießen, die Lastwagen zu klauen und damit Straßen blockieren, die gebaut werden sollten von der UNO, um weitere Hilfslieferungen zuzulassen. Und dabei, weil es so schön ist, nachdem sie angeschossen haben und die Lastwagen als Blockade benutzten, dann noch 2700 Einheiten Babynahrung klauen. Also auch das entziehen den Menschen, den Zivilisten. Fragen Sie nach Verantwortung? Ja, die Verantwortung liegt bei der Hamas. Kein einziger Soldat im Gazastreifen. Nicht mein Mann, nicht meine 2 Neffen und nicht alle Soldaten, die ich kenne und die wir jeden Tag fürchten, dass wir sie nie wiedersehen. Kein einziger hat Spaß, dort zu sein. Glauben Sie mir, lieber sind sie bei ihren Familien und leben ihr Leben weiter. Aber solange unsere Kinder nicht sicher sind und wir nicht wissen, dass unsere Kinder nie wieder aus ihren Betten entführt werden und in irgendwelchen Terrorfolterkerkern von der Hamas gefoltert werden, wer kann Israel es sich als souveräner und demokratischer Staat nicht leisten, diesen Krieg mittendrin zu beenden und die Hamas weiter agieren zu lassen und den nächsten 7. Oktober zu planen?
Ich habe gleich, und ich glaube auch viele hier in der Runde, noch viele Fragen dazu. Ich würde gerne zum Schluss, weil wir Elmar gleich verlieren werden, Elmar noch mal fragen, die Zwei-Staaten-Lösung, die von vielen westlichen Politikern gerade immer wieder in den Raum gestellt wird und von der Melanie Suharevich sagt, das ist so eine komische Obsession, wenn ich das richtig verstanden habe. Das könnt ihr vergessen, das wird nicht funktionieren. Weil
ja, das habe ich nicht gesagt.
Habe ich Sie falsch interpretiert?
Oder jetzt zumindest nicht. Also das
nein, nicht jetzt. So. Nein. Ich habe Interviews von Ihnen gelesen, wo Sie das im Grunde sagen, da gibt es so eine komische Obsession, das ist völlig verrückt.
In der jetzigen Situation nach dem 7. Oktober, wo unsere Geiseln noch dort sind, ja, ist das nicht der Moment, über zwei Staaten zu...
So, das ist exakt sozusagen auch die Argumentation und die Linie von jemandem wie Netanyahu. Ist das sozusagen mit dem, was da jetzt in Washington besprochen wurde, Elmar, ist das damit vom Tisch oder ist das noch eine ernsthafte Option?
Also ich habe vorhin sehr intensiv zugehört, weil ich mehrfach auch in Israel war. Und von beiden Seiten kenne ich sehr, sehr genau die Wunden und die Narben, die diese Auseinandersetzung über Jahre oder auch Jahrzehnte geschlagen hat. Ich glaube, hier liegt ja eigentlich der entscheidende Punkt. Wenn man die nicht adressiert, wie kann man dann über ein Ziel eines zweiten Staates reden und eine friedliche Koexistenz? Ich glaube, es ist wichtig, das zu tun, dass man an diesen Punkt kommt, an eine friedliche Koexistenz mit zwei Staaten. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Aber man kann nur dahin kommen, wenn man eben über all diese Emotionen, über diese Narben und Wunden auch spricht. Und es reicht eben nicht aus, nochmal meine persönliche Meinung, aber auch als Beobachter, als Reporter, dass man 20 sehr gute Dinge auf ein Papier schreibt und dann eigentlich erwartet, dass das mal einfach so passiert. Und das passiert nicht so, wenn nicht eben all diese Punkte auch adressiert werden, die Emotionen, die eine Rolle spielen, wenn keine Mechanismen vorgesehen sind, wie man über Gerechtigkeit miteinander auch reden kann, welche Autoritäten zuständig sind und so weiter. Und nochmal, ich finde das Papier in der Sache eigentlich sehr gut und sehr richtig. Aber es beinhaltet null die Unterfütterung für die ganze Arbeit, die zu machen ist, damit man überhaupt am Ende an diesen Punkt der friedlichen Koexistenz kommt. Und das ist für mich als Reporter die entscheidende Frage. Wir konnten sie gestern nicht stellen, weil weder Netanyahu noch Trump haben Fragen zugelassen am Ende dieser Pressekonferenz. Und ich glaube, das sind Fragen, die beantwortet werden müssen. Sonst ist das Papier nicht viel wert, wenn nicht die Arbeit auch geleistet wird, die notwendig ist, um es in die Wirklichkeit zu bringen.
Danke dir ganz herzlich, Elmar, nach San Francisco und für die Bereitschaft, an dieser Sendung mitzuwirken. Du arbeitest gerade an einer Reportage, deswegen gar nicht so einfach, das zu organisieren, aber es hat geklappt. Danke dir ganz herzlich. Ich würde gerne Daniel Gerlach, bevor wir dann einmal mit Katrin mal verstehen wollen, was da in Gaza gerade eigentlich passiert, mal politisch fragen, Zwei-Staaten-Lösung, ist das etwas, von dem wir sagen müssen, da flüchten wir uns immer wieder rein und sagen, ja, das muss jetzt kommen. Ich höre auch immer wieder diese Beteuerungen, die eigentlich fast schon wie Autosuggestion klingen, auch von deutschen Politikern, die sagen, ja, nein, das müssen wir jetzt wirklich vorantreiben. Und dann höre ich Ihre Position, höre die Position von Netanyahu, höre auch Palästinenser zum Teil, die sagen, bei der Art und Weise, wie insbesondere im Westjordanland gerade Fakten geschaffen werden, wo du ohnehin über ein Territorium sprichst, das mittlerweile aussieht wie ein Schweizer Käse, das hat mit einem zusammenhängenden Staatsgebiet, wenn man es mal so nennt, nicht mehr viel zu tun. Schminkt euch das ab.
Ich glaube, die Tatsache, dass jetzt Fakten geschaffen werden und dass diese israelische Regierung wirklich versucht, die Zwei-Staaten-Lösung ein für alle Mal zu verunmöglichen, hat auch damit zu tun, dass sie unter enormem Zeitdruck steht. Die internationale Unterstützung oder das internationale so Wegsehen bei dem Thema der Besatzung, das ist endlich. Und ich glaube auch, in Amerika befürchtet die israelische Regierung, dass sich der Wind drehen könnte. Und das heißt, man versucht jetzt in dieser Situation so schnell wie möglich noch Fakten zu schaffen.
Sie meinen, dass der internationale Druck so groß ist?
Der internationale Druck bzw. die Bereitschaft, das zu unterstützen oder es geht ja nicht darum, das zu kritisieren, sondern es einfach so geschehen zu lassen, dass das abnimmt. Und deswegen drückt die Regierung hier ziemlich auf die Tube. Sie versucht, möglichst schnell noch zum Beispiel Ausschreibungen zu machen für neue Siedlungsprojekte, für sehr entscheidende Siedlungsprojekte.
Siedlungsprojekte jetzt auch wieder das Letzte, das sozusagen dafür sorgt, dass du gar keine Verbindung mehr hast zwischen Nord und Süd.
Die palästinensischen Städte, die es noch gibt, so zu kantonisieren, dass es auf jeden Fall kein zusammenhängendes Territorium mehr gibt. Sie hält der palästinensischen Autonomiebehörde, von der Netanyahu auch gesagt hat, die wird sich sowieso nicht ändern und die wird vor allem auch keine Rolle spielen im Gazastreifen. Natürlich auch Mittel vor, Steuermittel. Und das ganze Thema, da ist sehr viel Druck drauf. Das heißt, was Netanyahu jetzt gerade macht und was die Regierung macht und weshalb sie sich auch auf diesen Deal mit Trump erstmal eingelassen hat, auch wenn sie sich alle Optionen offen hält, ist, dass sie auch da einen Entlastungskampf führt. Sie merkt, der internationale Druck ist so stark geworden, dass er eine kritische Masse erreichen kann und ich muss jetzt irgendwas tun und dass das abnimmt. Und Gaza und das brutale und rücksichtslose Vorgehen der Streitkräfte, auch wenn Frau Sucharewitsch das nicht so sieht, ist, glaube ich, dokumentiert und relativ unzweifelhaft und wird vor einem großen Teil der Weltöffentlichkeit, auch der Fachleute zur Kenntnis genommen. Und dieser Krieg in Gaza ist natürlich das Fanal. Das ist der Punkt. Über die Zwei-Staaten-Lösung kann man unterschiedlicher Meinung sein. Darüber, was da in Gaza passiert, dass es aufhören muss und dass das menschenverachtend ist, kann man eigentlich nicht zweier Meinung sein, es sei denn, man verfolgt damit ein bestimmtes politisches Interesse, das nicht anzuerkennen. Und da sind wir in einer Situation, in der natürlich der Krieg in Gaza und die Zwei-Staaten-Lösung, das hängt miteinander zusammen, aber das ist natürlich nicht dasselbe. Der saudisch-französische Plan oder der Vorstoß zur internationalen Mobilisierung für eine Wiederbelebung der Zwei-Staaten-Lösung, der taucht an einer ganz kuriosen Stelle auch in diesem Trumpschen Plan auf. Der wird da so en passant erwähnt. Was interessant ist, weil die amerikanische Regierung, insbesondere der Botschafter in Jerusalem, eigentlich alles getan hat in den letzten Monaten, um diesen Plan verächtlich zu machen, auch lächerlich zu machen. Er hat irgendwann gesagt, dann sollen die Franzosen halt irgendwie einen Palästinenserstaat in der Côte d'Azur errichten. Also die amerikanische Position, auch der Außenminister, haben dieser dieser Initiative sehr entgegengewirkt. Aber es gibt auch in Israel eine wachsende Zahl von Stimmen, die sagen, wir müssen eine palästinensische Selbstbestimmung schaffen, denn sonst wird sich diese Konfliktsituation immer wiederholen. Und da können die Menschen noch so viel von Frieden träumen. Es wird nicht passieren, wenn eine Seite nicht eine Selbstbestimmung hat. Und das ist ja der entscheidende oder einer der vielen Probleme auch bei diesem Plan. Der Counterpart auf der palästinensischen Seite, der das alles umsetzen soll, was da an Visionen ausgelegt wird, die ja an sich nicht schlecht sind, der existiert nicht. Das heißt, man hat hier wieder eine Asymmetrie. Man hat einen Plan gefasst, redet von Abraham-Accords, internationaler Normalisierung und so weiter, ohne auf der palästinensischen Seite einen Vertragspartner zu haben und ohne einen palästinensischen Vertragspartner anzuerkennen. Und da, glaube ich, ist ein ganz entscheidender Punkt, weil man muss Gaza, das Management von Gaza, die Zukunft von Gaza, die Sicherheit von Gaza mit einem solchen Projekt verzahnen. Für Netanyahu und für die Regierung und für viele Israelis sind das zwei verschiedene Dinge. Gaza ist eine Sache, das Westjordanland ist eine andere Sache, aber auf keinen Fall soll es einen gemeinsamen palästinensischen Staat geben. Und da muss man, glaube ich, auf der israelischen Seite, wartet man auf denjenigen, der kommt und sagt, wir wollen diese Idee wiederbeleben, wir wollen Sicherheit schaffen, wir wollen der Idee eine Chance geben und wir glauben nicht daran, dass eine Besatzung und nichts anderes ist, das, was dort passiert, die Situation lösen wird.
Ich habe Smotrich gehört, den Finanzminister, einer der beiden von mir zitierten Minister, der zitiere von einem eklatanten diplomatischen Versagen sprach, einem Verschließen der Augen, einem Abwenden aller Lehren des 7. Oktober und dann weiter. Meiner Einschätzung nach wird es auch in Tränen enden. Unsere Kinder werden gezwungen sein, erneut in Gaza zu kämpfen. So sieht er das. Wie finden Sie so eine Aussage?
Idiotisch, irrelevant, absolut irrelevant, auf seine eigene Wählerschaft gepolt. Berührt Netanyahu so viel? Der weiß, dass er die, wenn er es jemals bräuchte.
Aber er braucht die.
Wenn er es jemals bräuchte, einfach aus der Wählerstimme hinaus, also aus in der Knesset, hatte den vollen Support der gesamten Opposition, von Benny Gantz bis Yair Lapid. Was mir sehr viel größere Sorgen macht, ist, dass wir hier den riesengroßen Elefanten im Raum versuchen, tot zu ignorieren. Nämlich? Haben Sie mal Palästinenser gefragt, wie sie sich das vorstellen mit dem eigenen palästinensischen Staat? Und ich meine jetzt spezifisch die 80% der Palästinenser, sowohl in der Westbank als auch im Gazastreifen, die nach dem 7. Oktober gefeiert haben und gesagt haben, was die Hamas da gemacht hat, war richtig und gut. Und dann frage ich mich, völlig abgesehen davon, dass ich den Palästinensern ihren eigenen Staat wünsche, erstens, weil ich Humanistin bin und Freiheit in meiner Nachbarschaft sehen möchte, und dieselben Chancen, die wir in Israel haben. Und zweitens, weil ich Sicherheit möchte für meine eigenen Kinder. Moment. Aber wenn sie nicht bereit sind, einen jüdischen Staat an ihrer Seite anzuerkennen, und das ist ein Fragezeichen. Ich wünsche mir, dass diese Statistiken, die von Palästinensern selber kommen, nicht mehr relevant sind und dass sie sich von einem Tag auf den anderen deradikalisiert haben und plötzlich bereit sind, westliche Werte anzuerkennen und auch deswegen einen jüdischen Staat an ihrer Seite anzuerkennen. Hoffe ich sehr. Aber solange die Situation so ist, wir haben die Hamas immer noch dort. Und deshalb sagen die Geiselfamilien heute, die Mütter, mit denen ich beim Kanzler war in der Früh, dankten ihm dafür, dass er eben nicht dieser Farce mitgemacht hat und einen palästinensischen Staat anerkannt, währenddem ihre Kinder immer noch in den Fängen der Hamas sind, weil das nichts anderes ist als eine Ohrfeige für diese Mütter, nämlich ein Preis für die Hamas.
Darf ich Sie einmal fragen, mit so einem Begriff wie Verhältnismäßigkeit zum Beispiel, kollektive Bestrafung eines ganzen Volkes, können Sie damit was anfangen? Oder?
Nein.
Nichts.
Nein. Wenn wir von Verhältnismäßigkeit sprechen würden nach dem 7. Oktober, frage ich Sie, was ist das? Ist das eine Masse an Mob loszulassen und Zivilisten zu vergewaltigen, zu ermorden?
Nein, das sagt ja keiner.
Schauen Sie, es ist fürchterlich.
Das ist ja eine Kategorie, die nicht ich erfunden habe, sondern das ist eine juristische Kategorie, die Kategorie der Verhältnismäßigkeit. Ja. Wie viele Tote sind dann angemessen, um es mal ganz zynisch zu formulieren?
Es gibt doch um Gottes Willen nicht eine Antwort auf so eine Frage.
Und wenn ich Sie frage, ob es verhältnismäßig ist, dass zwei Drittel Lehrer, die dort sterben, Frauen und Kinder sind.
Sagen Sie, weil Sie der Hamas-Statistik glauben und weil Sie sie als Face Value abnehmen?
Die israelische Armee übernimmt diese Zahlen selber. Ihr ehemaliger Generalstabschef hat neulich in einer Sitzung über diese Zahlen konkret gesprochen.
Die Sie auch auf Hebräisch verfolgt haben.
Entschuldigung, aber das ist jetzt ziemlich billig. Was Sie hier gerade tun, ist, Sie stellen wissenschaftliche, von israelischer Seite, von israelischen Nachrichtendiensten und Militärs anerkannte Zahlen so in Frage, wischen die vom Tisch. Das ist vor einem halben Jahr haben Sie erzählt. Ja, das wäre zwar mit den Zahlen alles so eine Sache, aber die Hälfte davon seien ja Hamas-Kämpfer gewesen. Mhm. Das ist erfunden, das ist Propaganda, das ist erlogen und das wissen die israelischen Streitkräfte selber und das behaupten sie mittlerweile
auch nicht. Das, was die IDF-Streitkräfte wissen Sie besser als Sie, weil Sie können die Diskussion.
Sie haben zwei ganz wichtige
Aspekte angesprochen.
Ja, es liegt
bei Ihnen, ob Sie eine Antwort wollen von mir oder nicht.
Ich würde gerne
einmal genau dieses Spiel. Sozusagen Propaganda und Propaganda, genau das sollten wir, finde ich, nicht spielen. Im Sinne von Zahlen anzweifeln, ständig Schuldzuweisungen machen. Ich meine, schauen Sie bitte auf dieses Bild da hinten. Wir sind uns doch einig darüber, dass das eine Art von Zerstörung ist und auch Brutalität, die man, wenn man sagt, ich bin Humanistin, was ich Ihnen sofort abnehme, dann muss das etwas mit einem machen.
Und haben Sie nicht an meinen Statements in den letzten paar Minuten gesehen, wie sehr ich mit den armen palästinensischen Kindern mitleide, die wegen der Hamas in dieser fürchterlichen Situation sind.
Muss man dann trotzdem so weitermachen?
Man will damit aufhören, lieber Herr Lanz. Man will, dass dieser Krieg endet. Aber er kann erst dann enden, wenn die Hamas ihre Waffen niederlegt. Und wir wissen, dass es keinen 7. Oktober mehr geben kann. Und wenn sie unsere Geiseln befreit, dann endet dieser Krieg.
Okay. Ich würde gerne einmal, Katrin, einmal gerne die Antwort und einmal bitte mal erklären. Sie waren in vielen Krisen und Kriegsgebieten dieser Welt. Ich habe Sie vorhin zitiert, Sie haben gesagt, noch nie habe ich so etwas gesehen wie in Gaza. Was haben Sie erwartet, als Sie dahin gefahren sind? Und was haben Sie tatsächlich vorgefunden? Aber erst Ihre Einlassung zu dem, was Sie gerade gehört haben.
Ich meine, als Kinderpsychologin, als Humanistin, als Hilfsarbeiter, als Mutter, blutet mein Herz für alle Kinder, die leiden. auch Ihre Kinder, Frau Sukarevich, und auch die israelischen Kinder, die ja, teilweise zum Geiseln geworden sind oder genommen worden sind und natürlich um ihre Väter sorgen. Sie haben aber gesagt, Sie können Ihre Kinder sagen, das sind die guten Raketen. Es gibt keine guten Raketen in Gaza. Alle sind tödlich. Und es stimmt nicht, dass man vorgewarnt wird als Zivilist. Ich habe persönlich in dem sogenannten humanitären Zone gewohnt. Und wie gesagt, nur ein paar hundert Meter weg fielen die Raketen. Ganz ohne Vorwarnung. Es stimmt nicht, dass man irgendwie sich retten kann, wenn man sich nur retten will oder wenn man schnell genug läuft.
Dafür hat die Hamas die Tunnels für sich gebaut und nicht für die Zivilisten.
Ja, aber die Zivilisten, wenn man im Zelt liegt und sein Kind stillt und eine Rakete schlägt ein, ohne Vorwarnung, kann man eben nirgendwo weg. So ist der Alltag in Gaza.
Darf ich dich noch einmal fragen, weil du sagst Alltag in Gaza. Eine Anweisung dieser Tage ist, zieht euch zurück in den Süden, in diese sehr kleine Schutzzone, haut ab aus Gaza-Stadt, wo ich selber vor ein paar Jahren war und damals schon gesehen habe, was das für Verhältnisse sind und immer das Gefühl hatte, das wird böse enden, weil man kann so nicht etwas bauen, was Zukunft hat und was in irgendeiner Form von Optimismus endet. Können Menschen aus Gaza-Stadt eigentlich weg? Ist es eigentlich rein logistisch möglich zu sagen, ich gehe von Gaza-Stadt irgendwo in den Süden, wo ich irgendwie sicherer bin?
Ja und nein. Hat man genug Geld? Kann man. Also es kostet jetzt, um von Gaza-Stadt und in den Süden transportiert zu werden, hauptsächlich mit Eselkarren, kostet das ungefähr 2.000 Euro.
2.000 Euro?
2.000 Euro.
Für den Transport per Eselkarre?
Ja. Man kann natürlich zu Fuß gehen, dann kriegt man aber nichts mit. Man kriegt keine Matratzen mit, keine Kochtöpfe, keine Klamotten. Nichts, womit man den Neuanfang, sogenannten Neuanfang, im Süden hat. Das heißt, viele, ich kriege auch verzweifelte Meldungen von Kollegen, von Freunden, die eben sagen, kannst du oder deine Freunde uns irgendwie unterstützen, damit wir überhaupt hier wegkommen. Manche sind so krank, wenn man beide Beine verloren hat und keinen Rollstuhl hat und keiner dich tragen kann, dann kommst du nicht weg. Ärzte ohne Grenzen hat jetzt gerade, wie Sie sagten, oder du, die Aktivitäten oder unsere Klinik in der Gazastadt schließen müssen. Und das ist ein Entschluss, der so schwierig ist. Mhm. Denn das heißt, die Patienten, die irgendwie sich bewegen können, die kriegen ein bisschen Verband, sie kriegen vielleicht ein bisschen Schmerzmittel, aber es heißt, Kinder mit offenen Wunden, es heißt, mit amputierten Beinen, die schlafen dann plötzlich auf der Straße.
Das heißt, du kriegst dein Bein amputiert und übernachtest danach auf der Straße?
Ja.
Infektionsgefahr?
Riesengroß. Und viele sterben ja auch von diesen Infektionen. Wir haben viel zu wenig Antibiotika, weil nicht genug reingelassen wird. Wenn man nicht sich bewegen kann, das heißt Kinder, die in der Küvöse liegen oder Menschen auf der Intensivstation oder Menschen, die so verletzt sind, dass sie nicht aus dem Krankenhaus raus können, die müssen wir einfach verlassen. Das ist ein Entschluss für Menschen, meine Kollegen, die dafür ausgebildet sind, Menschenleben zu retten. Das ist so schwer. Aber jetzt.
Und gibt es Hunger in Gaza?
Ja. Ich kann von kleinen Kefaya erzählen, 4 Jahre alt. Sie kam zu uns in Nasser Krankenhaus, weil sie eine Verletzung hatte. Ich habe nie ein so verschrecktes, angespanntes Kind gesehen. Sie hat keine Sekunde die Seite ihrer Mutter verlassen. Gut, viele Kinder können sich an die Mutter klammern, aber das war jetzt die Extremvariante. Die Mutter konnte nicht zur Toilette gehen, ohne dass Kefaya sie festhalten musste. Ich durfte nicht an sie drankommen, weil sie eben Angst hatte, vor allem eigentlich. Und der Grund war, dass die kleine Schwester von Kefaya verhungert war. Sie hat eben irgendwie das Gefühl gehabt, meine Mutter kann mich vor den Raketen schützen, weil wir eben flüchten können oder das geht irgendwie. Aber wenn meine eigene kleine Schwester verhungert, dann bin ich auch in Lebensgefahr. Und wir sehen Bilder. Es ist wirklich wahr. Meine Kollegen, manche von ihnen, wenn sie Bilder schicken, erkenne sie kaum wieder.
Die eigenen Kollegen. Die Ärzte nicht mehr genügend Kalorien zu sich nehmen. Ja.
Und sie sind jetzt so dünn, dass ich sie kaum wiedererkenne. Und bei Verletzungen braucht man ja eigentlich extra Kalorien. Mhm. Ein Mensch, der eine Brandwunde hat, braucht ungefähr 3000 Kalorien am Tag, um zu heilen. Ich habe Kollegen, die haben versucht, Babynahrung in ihren eigenen Koffer nach Gaza zu bringen, weil sie da arbeiten. Und es wurde an der Grenze ihnen weggenommen.
Mit welcher Begründung?
Die kriegen wir nie. Und wenn wir gestoppt werden, wenn uns Sachen weggenommen werden, wir nicht rein dürfen, die Begründung kriegen wir nie.
Ich finde, mit der bewegendste Teil Ihrer Aufzeichnungen, das ist ja ein Tagebuch, das Sie dort geschrieben haben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es dort nötig ist, Tagebuch zu schreiben, um das irgendwie auch zu verarbeiten und loszuwerden, was man dort erlebt. Ist der Teil, in dem Sie erzählen, dass es einerseits diese völlig verängstigten, schreienden Kinder gibt, ja. Diese grauenvollen Schreie, die die Nächte durchdringen und die Leute wachhalten. Aber auf der anderen Seite diese Kinder, die sich völlig zurückziehen, die 20 Stunden am Tag schlafen, die kein Wort mehr sagen, die niemanden an sich heranlassen und die sich auch weigern zu essen. Und Sie sagen und schreiben das auch in diesem Buch, das sind die Kinder, die mir am allermeisten Sorgen machen. Mhm. Warum?
Weil sie total vom Leben zurücktreten. Es ist ja keine Wahl. Es ist nur eine Reaktion darauf, was sie eben erlebt haben, dass das so schlimm war, dass der Körper versucht, oder die Seele versucht, dieses Kind zu schützen. Adam von 5 Jahren ist ein von diesen Kindern.
Den beschreiben Sie auch in diesem Buch, seine irre Geschichte.
Ja, es war besonders, denn in...
Das
ist, nachdem es ihm Gott sei Dank besser ging. Als ich ihn getroffen habe, war nur in seinem Zimmer. Wir durften noch nicht mal die Tür aufmachen zu seinem Zimmer, denn er wollte nichts von der Welt wissen. Er hat nicht geredet, er hat kaum gegessen. Er war sehr, sehr krank. Er war Zeuge, wie sein Vater starb. Sie waren beide Opfer eines Raketeneinschlages und wurden ins Krankenhaus gebracht, auf den Fußboden gelegt, weil sonst kein Platz war. Und Adam sieht dann, wie sein Vater auf dem Fußboden stirbt.
Neben ihm.
Neben ihm. Selber verliert er einen Fuß, überlebt aber. Aber dadurch, dass er kaum gegessen hat, schwebte er lange, lange in Lebensgefahr. Das Problem ist ein bisschen so auch wie Maria. Seine ganze Entwicklung stoppt.
Das passiert auch physiologisch, so beschreiben Sie das. Sie sagen, der präfrontale Kortex, da wo alles passiert in unserem Kopf, das auch wirklich biologisch hört auf, sich zu entwickeln. Ja. Das Gehirn, das bei Kindern reift, reift dann nicht mehr weiter.
Eben.
Was heißt das?
Das heißt, dass sie lebenslang Probleme haben werden. Das heißt eben, all das, was wir eigentlich so für einen Alltag brauchen, so einigermaßen durchzukommen. Planen, welche Aufgabe mache ich zuerst und welche mache ich zuletzt. Risikoeinschätzungen machen. Mal sagen, ja, jetzt bist du dran und ich warte eben, obwohl ich als erstes gehen möchte. Impulse zu widerstehen. All das, was wir für den Alltag eigentlich brauchen, das entwickelt sich zu langsam. Und der beste Beispiel, wie lange das andauern kann, habe ich eigentlich von meinem eigenen Bruder. Der wurde 1974 aus Vietnam adoptiert. Mhm. Ein Kriegskind, so wie die Kinder in Gaza. Mhm. Mit Bomben aufgewachsen, sehr wenig Essen. Als Kind fand ich ihn nur komisch. Ich habe nicht verstanden, irgendwie, warum er so reagierte. Warum er Silvester unterm Tisch lag und gezittert hat. Oder warum wir jahrelang, nachdem er zu uns zu Hause kam, Brotscheiben hinter den Büchern versteckt hat, weil er, obwohl er in Sicherheit war, sich nicht in Sicherheit gefühlt hat. Das folgt den Kindern jahrelang. Mhm. Aber jetzt, 50 Jahre später, obwohl er vieles geschafft hat, er hat einen Job, er hat eine Familie, aber diesen, was ich jetzt kognitive Kriegsschäden nenne, hat er. Er hat nie richtig, oder sein Gehirn hat nie richtig nachgeholt. Eben dieses praktische Denken, logische Denken, komplizierte Zusammenhänge zu verstehen, eine längere Ausbildung zu machen. Und das betrifft jetzt eine ganze Generation. Also 1 Million Kinder in Gaza sind traumatisiert. Manche stärker, manche weniger. Aber unter so einem extremen Stress zu leben und jeden Tag Angst haben zu sterben, das hindert diese normale Entwicklung.
Der kleine Junge, den Sie da sehen, Sie beschreiben das auch, wie schwierig es ist, ihn sozusagen zum Reden zu bringen. Und es endet dann irgendwann damit, dass er ihnen sagt, diese blonde Frau da, die will ich nicht mehr sehen.
Ja. Ja,
und sie sagen, das ist ein guter Moment, ja, weil er zumindest wieder auf irgendetwas reagiert.
Ja, dann ist ihm die Welt nicht länger egal.
Genau.
Meine Familie behauptet, ich bin stur wie ein Panzer. Und deswegen bin ich auch jeden Tag bei Adam vorbeigegangen. Und dann kam eben dieser Kommentar. Mhm. Und ich habe gedacht, jetzt sind wir auf dem Weg. Und dann der nächste Schritt war wo er mich ganz, ganz kurz angeguckt hat. Und ich habe gesagt, boah, hast du schöne braune Augen, so schön groß. Ich habe ganz blaue Augen. Hast du das je schon mal gesehen? Mhm. Und das war der Punkt, wo eben seine Neugier dann doch diese Angst ein bisschen überwunden hat und wir anfingen, ein bisschen Kontakt zu haben. Und zum Schluss eben, dass er sich getraut hat, mit mir in Kontakt zu sein, mit meinen Kollegen und raus aus dem Zimmer zu kommen.
Wahnsinn. Melody, ich würde gerne zum Schluss von Ihnen wissen wollen, ich habe neulich ein Interview gelesen mit Moshe Zimmermann, Historiker, der sagte, diese Gewalt überall im Nahen Osten, die macht auch was mit dieser israelischen Gesellschaft. Wie gespalten ist diese israelische Gesellschaft mittlerweile über dieses Vorgehen in Gaza? Und was macht diese Gewalt mit einer Gesellschaft, die ja eigentlich sich auf die Fahnen geschrieben hat, moralisch zu sein, zivile Umgangsformen zu pflegen, sich weiterzuentwickeln und die eine Armee hat, von der sie selber sagt, wir haben die moralischste Armee der Welt. Was macht die damit? Ich höre von Soldaten, die sagen, das heißen wir nicht mehr gut. Andere, die sagen, das muss genauso weitergehen. Wie zerrissen ist diese Gesellschaft?
Sie sprechen von Gewalt. Wenn Sie mit den meisten Israelis über Gewalt sprechen, dann denken wir daran, dass kaum ein Tag vergeht, seitdem dieser Staat existiert, an dem es nicht entweder ein Terrorattentat, einen Krieg oder irgendetwas anderes gibt. Mhm. Und Sie haben viel über Smotrich und Ben-Gvir gesprochen und die jetzige Koalition, die bei Gott nicht die Wunschkoalition von der Mehrheit der Israelis ist. Wissen Sie, wer ihm Ben-Gvir die Wahlkampagne geliefert hat? Das war die Hamas, weil sie in den Monaten vor der Wahl ein Terrorattentat nach dem anderen geliefert hat, bei dem Kinder sterben, bei dem Erwachsene sterben, bei dem Alte sterben, bei dem Holocaust-Überlebende sterben. Und damit ist jemand wie er, hat er an politischer Macht gewonnen, weil er sagt, wir werden Hamas besiegen.
Mich interessiert wirklich jetzt gerade nicht so sehr sozusagen die politische Dimension. Ich will noch mal das näher erklären. Zimmermann sagt, die israelische Gesellschaft verroht. Zum Beispiel kommt es insbesondere im arabischen Teil der Bevölkerung, das sind ungefähr 20%, fast täglich zu Mord und Totschlag. Konflikte werden zunehmend mit Gewalt gelöst. Die Zahlen steigen rasant, die Statistiken sind eindeutig. Das hat mit dieser Atmosphäre der Verrohung zu tun. Und er sagt, es gibt einen weit verbreiteten Satz in Israel, wenn die Gewalt nicht reicht, dann braucht es eben mehr Gewalt.
Den Satz habe ich noch nie gehört, aber wenn Moshe Zimmermann das sagt und Sie ihn zitieren möchten...
Finden Sie den Satz zutreffend?
Nein. Ich begleite seit dem 7. Oktober die
Mütter... Sie würden nicht sagen, dass jemand wie Netanyahu... dass jemand wie Netanyahu außer Erbarmungslosigkeit an diesem Punkt, an dem wir heute stehen, nicht besonders viel zu bieten hat?
Ich begleite seit dem 7. Oktober die Familien, die Angehörigen der Geiseln. Und ich habe bei all ihrem Schmerz und all ihrer Trauer nicht einmal ein Wort des Hasses oder der Rachelust gehört.
Aber sind die einverstanden mit diesem Vorgehen in Gaza? Menschen, die sich selber Sorgen machen um ihre Geiseln.
Wissen Sie, was ich
um
Sie
ihre
fragen
Söhne
möchte,
und Töchter.
Ich will das
nur verstehen.
Schauen Sie mal, Sie haben mir vorhin ein Bild gezeigt von Gaza. Dieses Bild sah 1:1 aus wie das Bild von Raqqa, nach dem Angriff der Alliierten 2017, okay, bei dem 80% im Kampf gegen den Islamischen, ja, Staat, bei dem 80% der zivilen Infrastruktur und, ja, Zehntausende von Zivilisten umkamen.
Wo wollen wir jetzt hin?
Ich möchte dahin. Macron kam damals nicht auf die Idee, dem Islamischen Staat ihren eigenen Staat anzubieten. Und sie kamen damals nicht auf die Idee, von der auf die Idee und auch nicht über die Verrohung der amerikanischen Gesellschaft zu sprechen, weil sie gegen den Islamischen Staat kämpft, sondern es wurde eigentlich gejubelt und gesagt, es ist wichtig, dass diese Gefahr ausgelöscht wird. Dass dabei Zivilisten gestorben sind, ist fürchterlich und das wollte keiner und das will keiner. Das ist in so einem fürchterlichen asymmetrischen Krieg, bei dem zum Beispiel die Hamas wieder, wenn wir im Gazastreifen sind, sich unter Krankenhäusern, unter Moscheen und Schulen, in Kinderbetten ihre Waffen verstecken, ist es entweder so, dass wir sagen, wir kapitulieren, wir geben auf, der Staat Israel war eine schöne Idee, aber das war's, wir übergeben uns den Feinden, so wie es die Hamas gerne hätte.
Sie haben noch.
Oder wir sagen, wir müssen diese Gefahr für uns und für die Palästinenser ein für alle Mal besiegen. Okay. Terror ist inhärent imperialistisch. Er kann nur besiegt werden, indem man ihn bekämpft, nicht indem man ihn schönredet oder sich wegdenkt. Den Fehler haben wir gemacht und der hat uns zum 7. Oktober geführt.
Okay. Zwei letzte Sätze, einen von Daniel Gerlach und dann einen von Katrin, bitte.
Ich glaube, Radikalisierung, Verrohung, das geht einher mit einem geschlossenen Weltbild, dass man irgendwann nicht mehr bereit ist und nicht mehr in der Lage, über den Meinungskampf hinaus sich wirklich konstruktiv und sich wirklich offen und ehrlich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen, Frau Sucharewitsch. Und so kann es nicht weitergehen. Mhm. Wissen Sie, die Diskussion über den Nahostkonflikt ist kein Volkssport. Es ist auch keine Frage, wer geht hier als Sieger in einer Debatte vom Platz, wenn Sie wirklich daran interessiert sind, den nächsten Schritt zu gehen und wirklich daran interessiert sind, sich für das einzusetzen, was Sie eben ja anfänglich in der Sendung gesagt haben, Frieden und der große Traum vom Frieden, dann glaube ich, dann können Sie nicht so weitermachen. Dann können auch die Diskussionen nicht so weitergeführt werden. Und ich hoffe, dass das sich ändert. Und es geht eben da, glaube ich, auch nicht nur darum, Meinungen auszutauschen, Kritik. Es gibt immer die Diskussion, ist das irgendwie, darf man Kritik an der israelischen Politik üben? Ich habe das immer für unsinnig gehalten. Selbstverständlich passiert das die ganze Zeit. Aber wann wird das übersetzt in politisches Handeln? Genau. Und wenn man dem zusieht, was dort passiert,
Katrin, bitte, letzter Gedanke, wir sind leider am Ende der Zeit, der Ihnen durch den Kopf geht.
Was ganz besonders ist für Gaza, wie gesagt, ich mache das jetzt seit 10 Jahren, das ist diese extreme Kombination von, es gibt keinen sicheren Ort, jedes Kind kann jede Sekunde sterben, Krankenhäuser und Gesundheitsinstitutionen sind systematisch kaputt gemacht worden, sodass sie keine Hilfe kriegen und es gibt zu wenig Essen. Diese Kombination ist macht diese extreme Situation eine humanitäre Apokalypse, die einfach beendet werden soll. Und ich denke, keiner hat genug getan, ehe die Waffen schweigen.
Das ist ein gutes Schlusswort. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Ich weiß, dass das nicht einfach für Sie war. So dankbarer sind wir, dass Sie der Einladung dennoch gefolgt sind. Ich finde, diese Sendung hat heute viel erklärt, vor allen Dingen in dem Moment, in dem nichts gesagt worden ist. Ich danke Ihnen ganz herzlich, jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update, und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, Dankeschön, tschüss.